Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und das kommt heute von Ulrich Land. Am Wochenende schlüpfen sie in die Hunnenhaut. Eine Geschichte der Maskeraden.
Ja, mein Kostüm besteht aus Leder. Alles selber gemacht. Aus so und so viel Ösen. Gezählt habe ich sie nicht, aber jetzt geht es wohl so in die 500 bis 1000 geht es wohl rein. Ne? Und es war eine Heidenarbeit.
Hunne Dingicek aus Köln. Ein Standardkriegerkostüm der ersten Kölner Hunnenhorde verlangt eine Investition von mindestens 1000 Euro und einen etwa 100-stündigen Arbeitseinsatz. Die Luxusausgabe der Fürstenausstattung kommt auf einen Materialwert von 6000 Euro.
Dann heißt es immer, nee, also was du dafür hingibst und was du machst, du bist nicht mehr normal. Das sind eben halt wir Hunde, ne?
Das ist natürlich immer viel Aufwand, genauso viel Aufwand wieder runterzukriegen, ne?
Scheuen nicht Kosten, noch Mühe, noch körperliche Pein.
Weil das ja auch zum Teil ziemlich einengt. Also man kann sich nicht so frei bewegen. Von daher auch die weniger damenhaften schreiten dann, weil sie eben schreiten müssen.
Die Kölner Hunnin Eudokia.
Mit Eyeliner wird eben das mandelförmig in die Länge gezogen. Also in Schlitzaugen.
Martialisch, archaisch, exotisch.
Ja, das Gesicht ist grün, geschminkt. Und die Hunde waren alle dreckig, sahen finster aus. Und deshalb haben wir auch schwarze Farbe da drin, Narben nachgezogen. So, als wären wir gerade von einem Kampf gekommen.
Echt?
Nein, echt sind sie nicht. Ob die Hunde wirklich so ausgesehen haben, das wissen wir nicht.
Hauptsache sieht aus, als könnten diese unwirschen Irrwische so ausgesehen haben.
Denn die kölschen Hunden treten nicht nur im Karneval in Erscheinung, wenn sowieso keiner so ganz genau hinguckt. Sie sind ganzjährig im Special Dress unterwegs. In jeder freien Minute, bei jedem Vereinswochenende schlüpfen sie in die Hunnenhaut.
Und dann will das Klischee nach Herzenslust bedient werden.
Die Hunnenweiber, wenn ich schon mal so ausdrücken darf, wenn wir unser Biwak haben, unser Zeltlager, die müssen aufpassen, wenn mein Becher leer ist, damit ich wieder frisches Met habe. Oder wenn mir hungrig ist, dass ich was zu essen kriege.
Immerhin rekurrieren sie auf die bewegte Geschichte der Völkerwanderung. Als in den 70er Jahren des 4. Jahrhunderts von Osten her nomadische Reiterstämme in Europa einfielen, in das zerfallende Imperium Romanum vordrangen und bis ins 5. Jahrhundert eine prägende Rolle spielten zwischen den osteuropäischen Steppen und der französischen Atlantikküste.
Wenn man sich dann überlegt, um 375 nach Christus, Attila baute auf als erster Fürst von allen Stämmen, die früher nur so gruppiert in der Wüste und in den Wäldern lebten, diese zu vereinigen, das war schon beeindruckend.
Klar, dass sie für die seit Jahrhunderten etwa in Köln siedelnden Römer zum Schreckgespenst wurden.
Klar, dass es bei einer entsprechenden Maskerade gilt, den Horror nachzuempfinden und auszuschmücken.
Hunden Kinder, die frisch geboren worden sind, die wurden im Gesicht gezeichnet, mit scharfen Messern kriegen die Schnitte gemacht, damit die grauenvoll aussehen. Die Höhlen waren tief, die Augenhöhlen, die Gesichter waren irgendwie entstellt.
Schaudert es die kölschen Hunden noch heute genussvoll.
Und sie bekamen das Nasenbein gebrochen. Die hatten ja alle Helme auf. So, und da war die Nase irgendwie im Weg. Wenn der Helm dann runtergerutscht ist, wäre die Nase weg gewesen. Meine ist noch intakt, Gott sei Dank.
Während die dereinst real existierenden Hunnen heutzutage in den Völkern Europas aufgegangen und untergegangen und beim besten Willen nicht mehr zu erkennen sind.
Die Erinnerung wachzuhalten, wenn auch als Klischee, und möglichst oft im Jahr, vor allem aber an den tollen Tagen im Karneval, am lebenden Objekt auszustellen, das hat sich die Kölner Hunnenhorde auf die Fahnen geschrieben. Auf die vom Schlachtenschmutz starrenden, mit dem Blut der Feinde getränkten Fahnen.
Die Dämonen des Winters, die wollte man dann mit aller Macht austreiben.
Simon Stiegeler, Maskenschnitzer aus Grafenhausen im Schwarzwald.
Und daher kommen diese fratzenhaften Gestalten natürlich.
Die uralte Abschreckungsdoktrin des Apotropaions, des unheilbannenden Zeichens.
Man hält den Biestern ihr grässliches Ebenbild entgegen, damit sie vor sich selber Angst bekommen.
Dass man quasi durch eine Maske dem Böse Paroli bieten kann.
Man spiegelt das hässliche Unheil in übersteigerter Hässlichkeit und holt es so nah ran wie möglich. Setzt es sich in Form grotesker, grausiger, vergrößerter Fratzen direkt ins Gesicht, um es so weit wie möglich von sich zu weisen. Unheimliche Geschöpfe, die das Heimliche bevölkern.
Die in den Seelen schrunden und wunden, in den Abgründen schlummern, lauern, jaulen, an die Oberfläche dringen, zum Ausdruck drängen.
Bestien und Biester werden via Masken ins Leben geholt.
Auf dass man sie dann wieder in den Tartarus des Unheimlichen verbannen kann.
Bis zu ihrem nächsten Auftritt weiß man doch, dass man nie weiß, wann sie wieder zurückkehren, die Unholde, aus der Wüste, in die man sie maskenbewehrt gerade noch geschickt hat.
Das Groteske der Masken in jener pikanten Mischung aus Witz und Gruseligkeit ist spezifisch für die schwäbisch-alemannische Fasnacht.
Während es im rheinischen Karneval zumindest oberflächlich um gekonnten Quatsch geht, einen der jubilierende Unsinn als erstes anspringt, die Schreckgestalten gegenüber den Jecken eher in der zweiten Reihe stehen,
ist der muntere Mummenschanz im Südwesten der Republik bereits auf den ersten Blick kein reines Vergnügen, ist eine ernste, eine gespenstisch ernste Sache.
Die Zunge wird zwischen Reißzähnen rausgestreckt, Hörner zeigen sich, das Gesicht wird von grausigen Verzerrungen entstellt. Große Augen in übergroßen Masken, die die Träger selbst und ihre Körper merkwürdig klein erscheinen lassen.
Es ist Täuschung, alles ist Täuschung. Die ganze Stirne weg und dann werden Augenschlitze unterhalb der modellierten Augen geschnitten. Die schauen also unter den Augen raus.
Gabrielle Derendinger, Maskenkünstlerin aus Basel.
Und dann fehlt auch der ganze Unterkiefer. Also es ist eine verschobene Welt.
Die Larven leben und leben doch nicht.
In den eingefrorenen Gesichtszügen fällt jede Mimik flach. Aber im Restkörper ist fraglos Leben drin. Der bewegt sich völlig normal.
Das tschuddert ein, sie ist einfach schön.
Die Süße des Grauens.
Es braucht immer das Wechselspiel, die Überzeichnung. Man schwächt sie aber wieder ab mit Farben zum Beispiel. Dadurch bekommen sie wieder fast was Liebliches durch die Ausschmückung. Und wenn man das nicht will, dann bleiben sie eben schrecklich. Dann sollen sie auch so sein.
Gesichter mit metallisch schrillem Glanz, Gesichter mit Rabenschnabel, Gesichter mit phallischen Riechkolben.
Es sollte wirklich so etwas, immer etwas Unfassbares, etwas Fantastisches vielleicht auch. Ja, etwas Unwahres haben eigentlich. Es ist Täuschung, alles ist Täuschung. Damit sie wirklich auch echt wirkt.
Es gibt ja Narren, die wirklich erschrecken möchten, die einfach grusig, zottlig, bös aussehen.
Adrian Burger, Maskenschnitzer in Elzach, 30 Kilometer nördlich von Freiburg.
Eine Hexe ist halt einfach wild, was an den Masken erschreckt.
Werner Metzger, Kulturanthropologe und Regionalhistoriker.
Das sind die leeren Augenhöhlen.
Die erste, die entscheidende Schnittstelle zum Gegenüber ist außer Kraft gesetzt.
Die Augen sind quasi geschnitzt und bemalt. Und unter drunter schaut man durch. Dadurch bekommt man natürlich diesen starrenden Effekt. Also kleine Kinder, die haben auch manchmal vor lachenden Figuren Angst. Einfach weil das halt natürlich einen starren Blick hat, ja.
Jede Maske erinnert an einen Totenschädel.
Memento mori. Eine Erinnerung, eine Bekräftigung der eigenen Vergänglichkeit, der Vanitas.
Hier ist der Philipp, ich gehe aufs Skelett. Von meinem T-Shirt haben wir noch eins zerschnitten und da haben wir dann so eine Maske draus gemacht. Augen reingeschnitten und Nase, Zähne und so.
Manch einer,
sagt man,
manch einer findet unter all den Masken sein Gesicht erst im Tod.
Aber dann ist es bereits eine Totenmaske, während die Lebenden noch versuchen, den Tod zu maskieren.
Dieses Verstecken, Verstellen, damit man nicht vom Tod geholt werden kann. Nicht du selbst, sondern der, der die Maske darstellt, wird geholt.
Stellvertretend.
Das Skelettkostüm gibt den Stuntman des Sensenmanns.
Gut, dass Philipp das nicht weiß.
Mit der Todesmaske auf der Nase will man den Tod vertreiben, indem man ihn herholt, auf die Straße bringt, durch die Gassen ziehen lässt.
Indem man ihn anzieht, sich anzieht, um ihn loszuwerden.
Die arme Seele schlüpft rasch unter eine Maske.
Und das fremde Gesicht, überbetont, um zu übertönen. Übertüncht, kaschiert, kleidet sich flirrend grell, um die eigene Angst zu verbergen.
Stellt das eine aus um das andere zu verstecken.
Zieht sich eine Todesmaske über, um sich und anderen die eigene Lebendigkeit zu beweisen.
Es ist der Tod, aber er wird dargestellt nicht wirklich echt als Tod. Also es ist immer so absolut diffus.
Das ist ja nun, weiß Gott, gar nicht mehr lustig. Aber genau das war ein integraler Bestandteil der Fasnacht. Das war im hohen und späten Mittelalter so, dass die Figur des Narren mit dem Tod sehr benachbart war. Denn wer als Narr auftrat, der war nicht in der Lage, Gott anzuerkennen, sondern der hat im Grunde nur sich selber gesehen und darüber Gott vergessen und war damit dem ewigen Tod verfallen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung der Narrenfigur. Und auf die Fasnacht folgt ja der Aschermittwoch. Und am Aschermittwoch wird so eindrücklich wie an keinem anderen Tag des Kirchenjahres an die Vergänglichkeit erinnert.
Bevor aber der Tod zuschlägt,
muss noch ein bisschen Leben ins Leben.
Geht schon ein bisschen hundischer zu, oder wenn wir ein Schwein auf den Tisch haben, ne? Und die Krieger kommen von der Schlacht zurück, dann wird das Fleisch nach hunnischer Art zerlegt oder mehr zerrissen und jeder kriegt seine Portion zugeschmissen.
Das Schwein auf den Tisch und die Sau rausgelassen.
Schalen aus Totenschädeln halten erfrischenden Bluttrank bereit.
Vergorene Stutenmilch wird aus Rindshörnern geschlürft.
Junge Krieger balgen sich um Attilas Beute, bestehend aus bildschönen, zarten Sklavinnen.
Das mit bei uns ist Osborn mit Cola, aber das macht ja nichts.
Selbst die Alkoholiker tragen Maske.
Es ist Täuschung, alles ist Täuschung.
Raus aus der Haut und
rein in die von Mongolen, Kannibalen, Barbaren und Teufeln.
Eintauchen in den Gegenentwurf.
Denn hinter der Maske kann man schnell noch in die Sahne hauen.
Vor den anstehenden 6 Wochen gestrenger Abstinenz.
Die Fasnacht war natürlich ein Ventilfest. Da durfte man essen, trinken, fressen und saufen, was das Zeug hielt. Es mussten ja auch Speisen verbraucht werden, die in der Fastenzeit nicht mehr gegessen werden durften. Da durfte man kein Fleisch essen und auch alle mit Fleisch zusammenhängenden Produkte waren untersagt. Es hieß also, keine Milch, keine Butter, kein Schmalz, kein Fett, kein Käse. Dann wird die Küche schon etwas karg.
Streng vegan.
Karnevale. Wie der Lateiner sagt, Fleisch lebe wohl, was der rheinische Karnevalist bis heute im Namen trägt.
Dabei ist die Idee der Maskerade zweifelsfrei älter als das christliche Fasten.
So alt wie die Menschheit selbst.
Jagdzauber, Ahnenkult, Fruchtbarkeitsriten, Geisterbeschwörung.
Von den Kelten, die in der Eisenzeit im heutigen Baden-Württemberg siedelten, sind Masken verschiedenster Art und Funktion überliefert. Nicht auszuschließen, dass die schwäbisch-alemannischen Larven entfernte Bezüge zu keltischen Mysterien haben. Und am anderen Ende Europas haben sich in der Antike aus frühgeschichtlichen rituellen Masken auf dem Umweg über die ausufernden Orgien des Dionysos-Kults die Theatermasken entwickelt.
Auch für Publikum, weil der Publikum will ja was sehen.
Die Masken ließen die Bretter, die die Welt bedeuten, die jenseitige Welt andeuten, dienten der mythologischen Aufladung.
Aber diese Maskentradition ist im ersten nachchristlichen Jahrtausend weitgehend erloschen an dieser nicht totzukriegenden Idee, dass die Fasnacht von den Germanen erfunden worden sei, ist rein gar nichts dran. Das ist ein ideologisches Konstrukt. Und die reformatorischen Kosmographen zum Beispiel, die dann die katholische Fasnacht, die päpstliche Fasnacht beschrieben haben mit großer Distanz und mit Naserümpfen, haben immer geschrieben, das sei ein heidnischer Brauch. Heidnisch, weil katholisch. Und das haben dann später die Brüder Grimm anders gedeutet. Heidnisch war für die Brüder Grimm vorchristlich, also germanisch. Und so kommt es zu dieser Germanentheorie, an der aber überhaupt nichts dran ist. Vor allem im Dritten Reich, da war man daran interessiert, das große Fest des Maskentragens eben nicht in einen christlichen Zusammenhang zu stellen, sondern das mit den Germanen in Verbindung zu bringen. Und dass die Germanen Gesichtsmaskierungen hatten, das ist sehr zu bezweifeln, denn es gibt kein germanisches Wort für die Maskierung des Gesichts.
Der Maskenkult aus vorchristlicher Zeit wird jedenfalls im Hochmittelalter reanimiert.
Die Fasnacht ist ein durch und durch christliches Fest. Es ist der Vorabend der Fastenzeit und es ist die Zeit, in der noch einmal der Teufel los ist, im Unterschied dann zur gottgefälligen Fastenzeit. Jede große Prozession war nämlich ein geistliches Schauspiel, wo Szenen aus der Heilsgeschichte gezeigt wurden. Da gingen auch die Engel mit, die Heiligen, bis hinunter zu den gottfernsten Wesen, auch den Teufeln, eben die Teufelsmasken.
Im Gegensatz zu Gott selbst
durfte man sich vom Teufel als unterirdischem Höllenbewohner sanktionsfrei ein Bildnis machen. Der garstige Gesell war ausdrücklich ausgenommen vom alttestamentarischen Bilderverbot.
Kein Wunder, dass er heidnische Symbole mit sich führte.
Oder das, was wir uns als gepflegte Christen unter heidnischer Symbolik vorstellen.
Die Schweinsblase, wir sagen Saublautere als Fruchtbarkeitssymbol. Dann gibt es Narren, die komplett mit Schneckenhäusle besetzt sind. Die tragen Pflugscharen mit, Ackergeräte. Der Winter muss irgendwann mal aufhören. Es geht es nicht um die Exzesse, also alles in den gesellschaftlichen Grenzen der Fasnet.
Zwar wird die Verführung zur bacchantischen Entgrenzung und Entgleisung mit der Larve gleich mitgeliefert.
Indes auch die Fasnet ist nicht maßlos.
Die Narren und Jecken, die ordentlichen Wilden, wissen, was sich gehört.
Entgrenzung in Grenzen.
Ich werde auch nicht hier auf den Tisch stehen oder die Hattes durch die Jehen schmeißen, nach unischer Art. Ne? Ich meine, in dem Moment, wenn man das Kostüm anhat, versucht man wohl, einen Hunde darzustellen. Ne? Aber nicht jetzt, dass ich einen Polizist vom Pferd reiße oder so.
Also Bomben legen wir nicht und wir bringen auch keinen um.
Aber ihr Brandschatz haben sie schon, ihr Brandschatz.
Ja.
So nimmt es auch weiters nicht Wunder, dass im Kölner Karneval neben den Hunnen auch Römerkohorten durch die Straßen ziehen. Ritter und Mongolen, Indianer und Trapper, Samurai und Nordmänner.
Mit Vorliebe historische Figuren, außer Rand und außer Band.
Und als Abgesandte der Völker, die unterm Kolonialismus gelitten haben, schwärzen verschiedene Negerköpfgruppierungen die Gesichter fürs rheinische Karnevalstreiben.
Und setzen sich über jede Political Correctness hinweg.
Hauptsache wild. Wild scheinen.
Denn hinter der Maskerade uralt überkommener Wildheit,
hinter den Sadomaso riechenden Maskenspielchen und Muskelspielchen der Tyrannen, der willenlosen Weibchen und servilen Sklaven,
dahinter stecken Otto Normalsterblich und Gemahlin.
Weil wir eben halt so wild aussehen, dann meinen viele Leute, auch bei denen geht die Post ab. Ne? Da kannst du so richtig. Es gibt es nicht. Wir sind ganz normale Menschen. Also wir haben sehr, sag ich mal, strenge Regeln.
Und doch immer auf der Kippe zwischen Brutalo und Normalo.
Mit einer Schreckgestalt kann ich mich wilder austoben wie mit einer freundlichen Kräuterdame, die irgendwelche Heidelbeeren verteilt. Als Narr macht es mehr Spaß, wenn ich jetzt wild mache. Ich darf in die Zuschauer rein, ich darf denen die Haare verwuscheln, an den Häusern aufklettern und so. Wie wenn ich jetzt eben eine Biedermeier-Dame wäre mit Körbchen und da sind dann irgendwelche Blümle drin.
Dem Abergläubischen, dem Irrwitzigen, dem Chaos wird noch einmal ein Platz eingeräumt, nachdem es ja in der Kirche
und erst recht in der aufgeklärten Welt
weitgehend exkommuniziert wurde.
Back to the roots,
zu den Wurzeln der Phylogenese, der stammesgeschichtlichen Menschheitsentwicklung, indem das Ich hinter einer Fratze verborgen wird, die die Züge urtümlicher Wildheit trägt und weit hinter die Zivilisation zurückfällt.
Dagegen verweisen die heiteren Harlekin-Varianten der Maske, die Weißnarren, auf die Wurzeln der Ontogenese, der individuellen Entwicklung. Fallen hinter die rational aufgeklärte, die durchdachte, durchkalkulierte Erwachsenenwelt zurück und gerieren sich als kindlich naive Traumfiguren von clownesker Witzigkeit.
Indes, es ist und bleibt ein schillerndes Spiel.
Die schönen lächelnden Holzlarven, die sind in Wirklichkeit nur die Medien, hinter denen der Teufel sein wahres Gesicht verbirgt.
Eine raffinierte Doppelmaskierung,
deren teuflische Natur man beispielsweise am starren Blick erkennt, den selbstredend auch die hübscheste, noch so zutraulich lächelnde Weißnärrin an den sonnigen Tag legt.
Die Narren sind eben nicht zum Spaß hier.
Es sind ja auch meistens Masken hier in Basel, die sind sehr, sehr stilvoll. Deshalb werden die Masken, also die Larven hier auch nicht zum Blödeln missbraucht.
Ein ernster,
ein ausgesprochen ernster Jux.
Mit der Maske ist nicht zu spaßen.
Ich heiße Nelly und ich gehe als Hexe.
Das Gesicht der Siebenjährigen hübsch grässlich.
Also da hat mir mein Vater so ein Spinnennetz drauf gemalt mit einer Spinne. Naja, das gehört eben zu einer Hexe, ne?
Sie malt sich aus, wie es wäre, wenn die Maskerade des Gesichts keine Maskerade wäre, sondern echt. Wenn die Spinne, wie sie da sitzt, auf der Wange leben würde.
Naja, das wäre nicht so ein tolles Gefühl. So eine große, dicke, fette Spinne, dann hätte ich aufgeschrien.
Also für mich persönlich als Narr, der unter der Larve unterwegs ist, ist es doch ein gewisser Hintersinn, dass man eben als Narr Dinge sich traut anzusprechen, die man vielleicht so als Zivilist in Anführungszeichen nicht ansprechen wird. Aber selbst wenn er der war und man ihm das wirklich aufs Butterbrot schmiert, was er für einen Scheißdreck da gemacht hat, soll das hinter nachher trotzdem für beide noch lustig sein.
In dieser Nacht durfte man mal gegen die Obrigkeit aufbegehren.
Den Narren hinter ihren Masken wird eine eigene Gerichtsbarkeit und das sogenannte Rügerecht zugestanden.
Und so reibt der Narr mit deftigem Genuss den Honoratioren des Ortes die Verfehlungen des letzten Jahres unter die Nase, lässt Schmähgedichte und Shitstorms über die Autoritäten niedergehen.
Ein Machtgewinn für den Ohnmächtigen?
Knapp unter der Revolte.
Wenn man manchmal diese oberbösen Maske sieht und dann sieht, wer darunter steckt, das kriegt man so fast nicht zusammen. Dann wird sogar mit Plateauschuhen gearbeitet, um etwas mächtiger zu wirken oder so.
Schwärmt der Larvenschnitzer, sichtlich angetan von seiner Arbeit.
Der Arbeit des Schöpfers.
Göttlich, fast göttlich. Denn
in der Maske erblicken von Menschenhand gemachte Menschen das Licht der Welt.
Und genießen das Paradoxon der Maskierung.
Sich darstellen durch Verstellen.
Sich offenbaren durch Verbergen.
Das Wort persona stammt von lateinisch personare, hindurchklingen. Das Hindurchtönen der Stimme durchs Maul der Maske.
Person ist nur der, der maskiert ist.
Dazwischen findet die Metamorphose statt.
Der Augenblick, da man sich die Maske überstülpt oder vom Gesicht reißt.
Was aber ist hier des Pudels Kern? Was Dichtung, was Wahrheit?
Die Larve?
Oder das, was sich entpuppt, wenn man die Larve ablegt?
In ein schönes Gesicht vergafft die nicht. Es könnte aber eine Larve sein.
Schweizer Spruchweisheit. Hüte dich vorm Rasseweib, könnt sein ein Maskenweib.
Zwei schrille Paradiesvögel zwinkern Gabriel Derendinger in ihrem Larvenatelier zu.
Kurios hybride Wesen, halb Menschen, halb Rabengesicht.
Ganz ein Stolze mit einem orange-gelben Schnabel, langen grauen Haaren, einen spitzen Hut und er hat da noch ein bisschen pubertäre Federchen. Er balzt ja, da drüben hängt sein Weibchen. Na, du siehst ja wie. Und diese Dame muss man ja balzen. Im Gegensatz zu ihrem Verehrer hat sie einen blau-violetten Schnabel. Hast du gesehen, diese wunderbaren Wimpern, die sie noch hat? Manchmal macht sie einen Augenaufschlag am Abend. Ja, mir wirklich wahr.
Da gibt es ja auch die Geschichte, dass der Schuttigner sich neue Larven machen gelassen hat und den ganzen Abend ganz toll mit einer Frau getanzt hat, bis sie dann am Schluss festgestellt haben, beide, dass sie eigentlich das Ehepaar sind. Der Schuttig, das ist die Elsarer Narrengestalt.
Roter Zottelanzug, dreieckiger mit Schneckenhäusern gespickter Strohhut und eine geschnitzte Holzmaske.
Der Schuttig zeigt sich in der Öffentlichkeit nicht ohne Larve.
Was in Elsach mit für die alemannische Fasnet einzigartiger Strenge durchgezogen wird.
Fasnet-Sonntag, wenn Umzug ist, das sind schon mal 1000 oder 1200 von den Schuttig unterwegs.
Bei 7000 Einwohnern.
Will meinen, jeder siebte im Städtchen Elsach ist tagelang nicht zu identifizieren. Auch in unseren modernen Zeiten scheint die Faszination des Maskierens ungebrochen.
Die Anfrage jetzt sind die letzten Jahre wahnsinnig nach oben gegangen. Viel junges Publikum, die herkommen, entdecke das wieder und wolle aber was Eigenes machen.
Bei Simon Stiegele beispielsweise, dem Schwarzwälder Maskenschnitzer mit Pferdeschwanz, finden sich auch Musiker, YouTube-Stars und allerhand schräge Vögel ein, die definitiv außerhalb der Fasnachtsszene unterwegs sind.
Um sich eine comichafte,
exzentrische,
gothic-satanische Fantasy-Maske mit funkelnden LED-Augen aufs Gesicht setzen zu lassen.
Auch in der digitalen Informationsgesellschaft also ist die Maske, die Informationsverschleierungsmaßnahme par excellence, nicht vom Aussterben bedroht.
Ist geradezu eine Gegenbewegung gegen die sozialen bis asozialen Medien, wo man sich bekanntlich stets und ständig offenbart.
Beziehungsknatschfotos und Happy Videos ins Netz stellt.
Die ganze Welt teilhaben lässt an seinem letzten Besäufnis.
Dagegen geriert sich die Maske als erfrischend analoge Tarnkappe, unter der man den schönsten Mist bauen kann.
Dieses Mystische, das ist natürlich durch das Internetzeitalter teilweise verloren gegangen. Und hier holt man das wieder zurück.
Magic Life, wieder das Unbehagen an der Kultur aus Datenwerken.
Reprimitivierung als Gegenreaktion auf die Perfektionierung.
Wir sind eben Jack.
Tristesse ade. Ich nehme mir ein anderes Gesicht.
Und kann dahinter die fleischfressende Pflanze und den Schluckspecht ausleben und kultivieren.
Kann unerkannt den Ausbruch wagen.
Das bietet sich sonst nie. Das ganze Jahr über spielen wir unsere Rollen. Vielleicht sind wir wirklich nur wir selber, wenn wir an Fasnacht eine Maske tragen. Und vielleicht tragen wir dann, wenn wir uns im Alltag bewegen und unsere Rollen, die von uns erwartet werden, spielen die viel undurchdringlicheren Masken, hinter die niemand blicken kann.
Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bis jetzt war es nur die Larve. Friedrich Schiller.
Menschen maskieren sich immer.
Die Metamorphose der Fasnachtsmaskerade dagegen ist eine Metamorphose auf Zeit.
Die Maske runter und...
Und schon?
Schon ist man wieder man selbst, aber...
Aber hat einen wundersamen Ausflug ins Anderssein genossen.
Manchmal, wenn die Leute dann ihr Gesicht wiedersehen als Maske, erschrecken sie und denken, hey, das kann nicht ich sein. Dann stelle ich sie vor den Spiegel, daneben die Maske und dann sage ich, versuch mal dieses Gesicht nachzuäffen. Und dann, meistens gibt es einen ganz, ganz lustigen Moment, wenn sie sich dann doch erkennen. Doch, das stimmt wirklich. Das Ehrliche, das gerade heraus, das Befreien.
In der Lüge das Wahre.
Indem man selbst sein Selbst hinter der Maske verschwinden lässt,
kann man den Grenzsprung ins Fremde wagen, kann das Eigene im Fremden ausfindig machen.
Und das Fremde im Eigenen.
Verbergen will ich eigentlich nichts, aber vielleicht zeigen, sich zeigen.
Ich gehe als Hexe. Also ich habe dann Gefühl, dass ich noch die Nelly bin, eigentlich noch ganz normal. Nur, dass mir eben zum Karnevalszug fallen und ich eben andere Sachen anhabe. Weil Karneval eben ein lustiger Tag ist und man muss ja auch mal was Aufregendes erleben.
Identitätsirritation als Identitätsvergewisserung.
Man gewinnt wirkliche Identität,
indem man die Unwirkliche zur Schau stellt.
Sanktionsfreie Schizophrenie.
Man ist schon eine andere Person, wenn man sowas anhat.
Man kann aus der Maske hinaus sehen, aber keiner kann hineinsehen.
Wenn sie mich morgen sehen würden, würden sie an mir vorbeilaufen, ne? Und sagen, wer ist das dann? Ne? Wenn ich mich geschminkt habe, fühle ich mich wie umgewandelt. Jeder dreht sich um, jeder guckt.
Dann geht das schon los, dass ich mich damit schon so langsam reindenke. Wenn es fertig ist, dann bist du wieder.
Ich bin nicht länger ich, also bin ich.
Mein Ziel ist es, absolut durchsichtige Masken herzustellen. Das ist so das Durchscheinende. Also ein Mensch trägt eine Maske, man sollte ihn aber noch facettenhaft sehen dahinter. Wie eine Vereinigung von Mensch und Maske.
Sag ich ja, manchmal geht es einfach ineinander über. Ich bin nun mal die Schamanin der ersten Kölner Hundenhorde. Das kommt von der Intuition her. Man geht vielleicht mal ins Indianische oder wir machen ja viel so dieses Schamanische aus dem Sibirischen und Tibetischen, Mongolischen. Man steht ja trotzdem mit beiden Füßen auf der Erde. Man hängt ja nicht irgendwo da in Wolke 7 rum und weiß nicht mehr richtig, mit den Mitmenschen umzugehen. Ich bin immer mit beiden Füßen auf der Erde. Aber ich schalte dann auch ab. Ich bin jetzt Schamanin, ich bin jetzt Hunnin und ich bin auch 1000%ig bei der Sache. Ich habe selber einen Esoterikladen. Und ich denke mal, da greift einfach eins ins andere, vor allen Dingen, wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist.
Können Sie hexen?
Ich gebe mir Mühe.
Sobald ich mich in das Gewand der Torheit kleidete, bekannte Schiller, blieb es nicht bloß bei der Maske, sondern die Narrheit durchdrang mich sogleich durch und durch.
Am Wochenende schlüpfen sie in die Hunnenhaut. Eine Geschichte der Maskeraden, ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi, Dorothea Gädecke und der Autor, der auch Regie geführt hat. Produktion Nicole Jörg im SWR-Studio Freiburg 2018 und die Redaktion hatte Winfried Sträter.